NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ja, er war im Persönlichen oft ziemlich unleidlich, konnte aber auch äußerst charmant sein.
Dieser unleidliche, manchmal auch charmante Mann hieß Karl Marx. Vor 200 Jahren wurde er geboren, genau gesagt am 5. Mai 1818 in Trier. Anlass für uns, im Gespräch mit dem Historiker und Kommunismusexperten Gerd Köhnen das Werk und die Wirkung von Karl Marx zu beleuchten. Außerdem heute in dieser Sendung der letzte Teil unserer Serie mit dem Titel Marx und seine Konkurrenz. Heute geht es um die Konservativen, also das historische Kontrastprogramm zu Marx. Und schließlich schauen wir nach Israel, das vor 70 Jahren als moderner Staat gegründet wurde. Nach dem jüdischen Kalender wurde ja schon ein bisschen gefeiert, aber nach unserem Kalender kommt der Jahrestag erst noch. Es ist der 14. Mai. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Karl Marx also. An dem Vordenker des Kommunismus kommt man dieser Tage schwer vorbei. Und warum auch? Was immer man von ihm halten mag, unbestreitbar ist, dass Marx wie kaum ein zweiter Geschichte beeinflusst hat. Auch der Historiker Gerd Köhnen weiß das aus eigenem Erleben. Als junger Mann war er Mitglied im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, später im KBW, einer an Mao orientierten Kommunistentruppe. Aber man darf sich ja entwickeln. Mit der Zeit hat sich Köhnen von einem politisch Gläubigen zu einem hochrespektierten Historiker gewandelt. Sein jüngstes Buch, Backsteinschwer, erscheint jetzt bei C.H. Beck und hat den schlichten Titel »Die Farbe Rot«. Es ist eine epische Geschichte des Marxismus. Allerdings war Marx selbst keineswegs der erste Sozialist. Ich habe Gerd Köhnen gefragt, was das Neue bei Marx war im Vergleich zu den Sozialisten vor ihm, den sogenannten Frühsozialisten.
Ja, es ist richtig. Sozialist, der Begriff Sozialisten, Kommunisten, die Begriffe kommen in den 1830er, frühen 1840er Jahren auf. Die gab es in verschiedenen Varietäten, kann man sagen. Man könnte ja auch sagen, es gab eine ganze Literatur, die vorausging eben einer utopischen Gesellschaftsentwicklung. Daher kommt ja der Begriff Utopie, die gab es sogar schon seit 300 Jahren. Was der Unterschied bei Marx ist, dass die alle sich eine ideale Gesellschaft in der Regel vorstellen, der dann eigentlich aber der Stachel der Unruhe und insofern auch der Entwicklung gezogen ist, die also eher in einem idealen Modus stillgestellt sind. Marx ist genau umgekehrt, das sieht man ja auch in den ersten Passagen des Kommunistischen Manifests, auf Entwicklung programmiert.
Und man muss sagen, er geht davon aus, dass es in dieser Entwicklung eine Gesetzmäßigkeit gibt, die mit Sicherheit zu dieser neuen Gesellschaft hinführen wird.
Ja, er geht zunächst mal davon aus, dass diese Dynamik an ihre Grenzen stößen wird. Das ist ja erstmal ein Hymnus auf die Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft. Die ist der große historische Durchbruch gegenüber allen früheren Gesellschaftsformen. Und er geht dann davon aus, dass diese Gesellschaft insofern an ihre Grenzen stoßen wird, als der begrenzte Zweck der Verwertung des Kapitals, also des Machens aus Geld, mehr Geld und so weiter, sich nicht verträgt mit den Ansprüchen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die auch die Individuen erfasst, dass insofern darin ein tiefer Widerspruch liegt. Der ist gesetzmäßig in der Tat, der muss sich revolutionär entladen und dann gibt es ein Jenseits dieser Gesellschaft.
Und dieses Jenseits wird aber, das natürlich sehr diesseitig gedacht ist, das wird herbeigeführt, wenn ich recht verstehe, durch den zentralen Hebel, der darin besteht, dass die Produktionsmittel, die bis dahin Privateigentum sind, dass die vergesellschaftet werden.
Naja, Marx geht davon aus, dass es eben zwischen den privaten Zwecken der Aneignung, der Verwertung des Kapitals, der Erschließung von Märkten durch einzelne Personen und dem, dass die ganze Gesellschaft aber diese Leistung erbringen muss und diese Entwicklung mittragen muss, dass es damit einen fundamentalen Widerspruch gibt. Wir dürfen vielleicht nicht vergessen, diese Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war in einem ganz formellen Sinne eine Klassengesellschaft, nur nur die, die ein bestimmtes Einkommen hatten, nahmen überhaupt an der Politik, an dem gesamtgesellschaftlichen Leben teil. Die große Masse der Gesellschaft war ausgesperrt. Also alle Fragen von Demokratie, von sozialer Emanzipation und so weiter waren natürlich ganz ungelöst. Und ja, Marx hat da in seinem Leben auch noch eine Entwicklung zurückgelegt, insofern er dann bemerkte, dass die dann real sich entwickelnden sozialdemokratischen Arbeiterbewegungen, denen er durchaus skeptisch erstmal gegenüberstand, aber doch sympathisieren, dass die einige dieser Aufgaben dann auch erledigten. Und er war ein 48er Revolutionär, insofern dachte er immer in Kategorien eines revolutionären Durchbruchs.
Wenn wir jetzt auf Marx als Person mal einen Moment schauen, was war er für ein Mensch? Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Ja, er war im Persönlichen oft ziemlich unleidlich, konnte aber auch äußerst charmant sein. Und vor allem war er jemand, der noch ganz in diesem Universalismus schwelgte. Das war noch ein bisschen Geist der Zeit, auch aus der er kam. Das war Goethe-Zeit, das war Hegel-Zeit. Man glaubte, erfassen zu können, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist schon das Faszinierende an diesem ganzen Anspruch dieses Marxismus, aber es ist dann auch natürlich der problematische Stich, den das dann weitergetragen hat in die kommunistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts.
Ja, wenn Sie sagen, die problematische Seite, haben Sie ein Bild davon, ob Marx je selbst von Zweifeln angefasst wurde, was die Richtigkeit seines Denkens und dessen Folgen betrifft?
Ja, nicht was das ganze theoretische Gedankenset angeht, aber im Einzelnen sehr viel. Also zu all diesen Gesetzmäßigkeiten, die er konstatiert in seiner Analyse der politischen Ökonomie des Kapitals, findet er immer sofort auch gegenwirkende Tendenzen, ja, die das in mancher Hinsicht aufheben. Ja, und vieles von den Fragen ist ja auch durchaus nach wie vor aktuell. Man könnte zum Beispiel finden, dass die Welt, die im Kommunistischen Manifest beschrieben wird, als schon bestehend, aber die bestand noch gar nicht, die entwickelte sich gerade erst, in der alles in der Welt einen Zusammenhang bildet, alles in einen dynamischen Gesamtzusammenhang hineingerissen wird, dass die eigentlich heute vielleicht gerade erst existiert.
Ja, wenn man darin liest, das ist ein Bild der Globalisierung vor weit über 150 Jahren. Eine Hauptkritik an Marx und seinen Anhängern lautet ja, Herr Köhnen, sie hätten um der vermeintlich großen Sache willen auch Unterdrückung gerechtfertigt und hätten zum Beispiel sehr zynisch und herablassend herabgeschaut auf das, was sie so als bürgerliche Freiheiten bezeichnet haben. Ist das eine berechtigte Kritik?
Ja, das ist eine teilweise berechtigte Kritik, nur wenn mal alle die nachfolgenden Generationen, die sich als Marxisten bezeichnet haben, das Wort kommt ja überhaupt erst nach Marx Tod auf. Also die sind schon für das, was sie dann entwickelt haben, selbst verantwortlich. Ja. Und das war zunächst mal, der Marxismus war zunächst mal die europäische Sozialdemokratie. Die hat eigentlich eine historisch großartige Rolle, alles in allem gespielt. Aber dann 1914 bei Kriegsabbruch gegenüber dieser Dynamik des Zusammenbruchs der kapitalistischen Imperien, das muss man ja dann auch so sagen, versagt. Und ja, dann wird diese kommunistische Bewegung durch Lenin ganz neu gegründet. Und das sind ja eher Leute, die sich dieses Erbe auf ihre Weise aneignen. Also das ist ja nicht eine Ideenwanderung, sondern die bemächtigen sich dieses Erbes, um dann einen ganz eigenen doktrinären Set von Gedanken und von Maximen daraus zu schmieden. Die muss man dann schon ins Auge fassen, in erster Linie.
Wenn Sie sagen, die späteren von Lenin und Stalin bis zu Honecker, Castro könnte man viele nennen, das war sozusagen deren Sache, was Sie draus gemacht haben, heißt das, Sie sehen eigentlich keine enge Verbindung zwischen Marx Theorie und dieser späteren deprimierenden Praxis?
Ach, es gibt eine Verbindung. Ich meine, ein polnischer Philosoph hat mal gesagt, es sei der Hegelsche Biss gewesen. Da geht das dann auf Hegel zurück, der sozusagen diesen kommunistischen Totalitarismus hervorgetrieben hat. Ich glaube nicht an solche 100, 150, 200-jährige Verbindlichkeiten einer Wirkungsgeschichte von Ideen, sondern es sind die Leute, die sich diese Ideen aneignen. Ja. Und wenn Sie mal China nehmen, Mao Zedong wird Gründer der Kommunistischen Partei, ohne die geringste Ahnung von Marx zu haben. Ja. Also es geht nicht darum, eine Mohrenwäsche zu vollziehen. Marx hatte seine sehr problematischen Seiten. Ich würde sagen, dieser Anspruch, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält und es dann irgendwie in einen Mechanismus einer Steuerung, Lenkung, aber auch Produktivmachung zu überführen, der hatte eben seine problematischen Seiten, aber er hatte auch seine ganz richtigen Seiten, denn irgendwie muss man ja diese gewaltige Entwicklungsdynamik, die so ganz aus sich heraus und eigentlich ohne sich selbst übrigens besonders theoretisch zu begründen, sondern einfach da ist, wie man die domestiziert ist vielleicht ein schlechter Ausdruck, zivilisiert, das ist ja eine Aufgabe, vor der wir auch stehen.
Wenn Sie die heutige Situation ansprechen, in der es ja quasi nur noch kleine kommunistische Inseln gibt, Kuba, nun eine reale Insel, oder Nordkorea, China ist ja unter der roten Oberfläche längst ein kapitalistisches oder staatskapitalistisches Land. Heißt das, die Epoche des Kommunismus ist im Grunde vorbei?
Dieses Kommunismus, den wir gekannt haben, ja, die ist vorbei, aber was China betrifft, halte ich das nicht nur für eine Oberfläche, sondern China hat sich die harte Machttechnologie der kommunistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts, die wie gesagt zu Marx nur einen sehr vermittelten Bezug hatten, die haben sie eisern weitergeführt. Das ist die Kommunistische Partei Chinas, ein und dieselbe Partei, die sich nur alle Mechanismen einer kapitalistischen Weltwirtschaft für ihre Zwecke inkorporiert.
Der Marx hatte ja philosophisch gesehen, er kam ja ganz von der Philosophie her, einen materialistischen Ansatz, also die Überzeugung, das Entscheidende sind die materiellen Bedingungen, unter denen Menschen leben, arbeiten und so weiter. Und das übrige, Ideen, Gedanken, Theorien, das wird meistens so als Überbau bezeichnet. Aber ist nicht Marx selbst die grandiose Widerlegung seiner Theorie? Denn kaum je haben ja Ideen, Theorien solchen Einfluss gewonnen wie seine.
Ja, wobei ich nun Theorie von Ideen unterscheiden würde. Ideen gibt es viele. Ideen, wenn sie theoriehaltig sind, dann enthalten sie einen Bezug auf die materielle Wirklichkeit der Gesellschaft. Ja? Und in dem Sinne war Marx eigentlich in meiner Wahrnehmung der Erste, der verstanden hat, dass eben diese neuen Produktionsformen, die sich da entwickelten, die man dann als kapitalistisch bezeichnet hat, oder er auch als kapitalistisch bezeichnet hat, das gesellschaftliche Ganze grundlegend verändern müssen. Ja? Und die ganze menschheitsgeschichtliche Entwicklung in eine völlig neue Dimension hineinreißen geradezu. Ja? Aber ohne sozusagen definierten Plan, ohne Ziel und auch vielfach ja in einer extrem zerstörerischen Weise. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war dieser Materialismus, der hatte seine Einseitigkeiten, aber er war eigentlich eine frühe Form der modernen Sozialwissenschaften. Also in bestimmtem Sinne würde ich auch meinen, dass das Sein das Denken bestimmt. Also nicht einfach, man denkt so, sondern warum denkt man so? Das hat immer einen Bezug zur Wirklichkeit. Ich glaube übrigens, dass diese Seite des marxischen Denkens eigentlich in das moderne historische und sozialanalytische Denken weitgehend eingegangen ist, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Es erscheint uns heute ganz selbstverständlich.
Sagt Gerd Köhnen, der Historiker und Schriftsteller, der in Frankfurt am Main lebt. Sein jüngstes Buch, wie gesagt, hat den Titel »Die Farbe Rot« und den Untertitel »Ursprünge und Geschichte des Kommunismus«. Eine lange Geschichte, über 1000 Seiten umfassend und erschienen bei C.H. Beck. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und wir bleiben im weiteren Sinn beim Thema. Denn noch fehlt ja der fünfte Teil unserer Serie unter der Überschrift »Marx und seine Konkurrenz«. Unter anderem haben wir da schon auf Marx-Rivalen Lassalle geschaut, also auf die Sozialdemokratie, außerdem auf die Liberalen und auf die Genossenschaftsbewegung. Heute, im letzten Teil, geht es um die Konservativen und um einen ungewöhnlichen Mann, der einen ungewöhnlichen Brief schrieb.
Verehrtester Herr, ich wende mich an Sie mit der Bitte um Rat in der Arbeiterangelegenheit.
Im Januar 1864 erhält der Anführer der deutschen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lassalle, in Berlin einen Brief.
Ich bin mit Ihnen vollkommen darin einverstanden, dass die Gründung von Produktivassoziationen für die Arbeiter, wo ihnen erstens der Arbeiterlohn und zweitens ein Anteil am Kapitalgewinn zufällt, das wahre Mittel ist, um die Lage dieses zahlreichen Standes materiell zu verbessern.
Der Schreiber bietet Geld an, um einen solchen Modellversuch zu starten. Er bittet Lassalle bei der Umsetzung um Hilfe und Unterstützung, will aber anonym bleiben.
Die Stellung, die ich im Leben einnehme, macht es mir fast unmöglich, meinen Namen zu nennen.
Lassalle antwortet schnell und interessiert.
Auf Ihren Wunsch aber einzugehen, solange ich Ihren Namen nicht kenne, muss mir, wie Sie bei näherer Erwägung selbst finden werden, schlechthin unmöglich sein.
Der Briefpartner meldet sich allerdings nicht wieder. Heute wissen wir, dass die Korrespondenz für ihn durchaus heikel war. Schließlich war es ein Kirchenmann, der sich anonym an den radikalen Aufrührer Lassalle wandte, der Arbeiterbischof von Mainz, Wilhelm Emanuel von Ketteler. Auch die Forderung, Arbeiterfabriken aufzubauen, wird in der Folgezeit aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden. Die Lage der Arbeiter treibt von Ketteler trotzdem weiter um. So schreibt er,
dass die ganze materielle Existenz fast des ganzen Arbeiterstandes, also des weitaus größten Teils der Menschen in den modernen Staaten, die tägliche Frage um das notwendige Brot für Mann, Frau und Kinder, allen Schwankungen des Marktes und des Warenpreises ausgesetzt ist. Ich kenne nichts Beklagenswerteres als diese Tatsache. Das ist der Sklavenmarkt unseres liberalen Europas.
Deutliche Worte, die an die Schilderungen des großen Theoretikers der Arbeiterbewegung Karl Marx, eines bekennenden Atheisten, erinnern.
Ja, er hat zur gleichen Zeit ja gewirkt in Deutschland wie Karl Marx auch. Und es ist aufgeschrieben, dass die beiden sich natürlich rhetorisch und auf Veranstaltungen auch die Klinge gekreuzt haben.
Karl Josef Laumann, nordrhein-westfälischer Arbeitsminister und Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels.
Im Grunde genommen ist ja die Antwort der christlichen Soziallehre eine Antwort auch auf die, ja, ich sag mal, unterschiedlichen Interessen von Arbeit und Kapital. Und der eine hat eben auf Klassenkampf gesetzt und der andere hat auf die soziale Partnerschaft gesetzt, die ja bis heute die Grundlage, sagen wir mal, unseres Betriebsverfassungsgesetzes, aber auch die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist.
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Betrieben, Sozialpflichtigkeit des Privateigentums. Für diese Prinzipien schafft Bischof von Ketteler die Grundlage.
Er war dann ab 1850 ja Bischof von Mainz und in dieser Funktion hat er im Grunde die katholische Soziallehre niedergeschrieben. Und die katholische Soziallehre ist ja nun ein Gesellschaftsbild. Es geht davon aus, dass der Mensch eine unverletzbare Würde hat und dass deswegen natürlich, um es mal einfach auszudrücken, die Sache nicht wichtiger sein darf wie der Mensch. Und deswegen gibt es dann eben dort diese Festlegung, dass die Frage der Löhne nicht einseitig festgelegt werden dürfen. Da hat Ketteler mal gesagt, einseitig festgelegte Löhne, insbesondere dann, wenn sie so niedrig sind, dass man davon nicht leben kann, sind eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
1891, 14 Jahre nach von Kettelers Tod, veröffentlicht Papst Leo XIII. Die Enzyklika Rerum Novarum, übersetzt die neuen Dinge, und macht damit die katholische Soziallehre zur herrschenden Kirchenmeinung. Dabei hat der Vatikan stets ausdrücklich auf die Schriften und Predigten des Mainzer Arbeiterbischofs als wichtige Vorarbeiten hingewiesen.
Wir alle stehen auf den Schultern von Karl Marx.
So lautet das Motto des Jesuitenpaters Oswald von Nell Bräuning, der dann im 20. Jahrhundert die christliche Sozialethik weiterentwickelt. Ein Vortrag Nell Bräunings aus dem Jahr 1957.
In der Kritik an dem im 19. Jahrhundert herrschenden Liberalismus waren Sozialisten und Vertreter der christlichen Soziallehre sich darin einig, dass alle die hochgepriesenen Freiheiten, Freiheit der Berufswahl, die Freiheit, im Sommer eine Nordlandreise zu machen, ein wohlgefülltes Portemonnaie zur Voraussetzung haben. Genauso wie die Menschen in den Volksdemokratien die wunderbarsten staatsbürgerlichen Freiheiten besitzen, nur, dass sie keinen Gebrauch davon machen können.
Wie schon bei von Ketteler ist die Analyse kapitalismuskritisch, aber die Lösung ist keineswegs der Kommunismus. Im Gegenteil, Am ehesten ist dies wohl noch eine politisch eingehegte privatwirtschaftliche Ordnung, wie eben Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft, die man allerdings nicht vorschnell konservativ nennen sollte, wie der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann, ein überzeugter Anhänger der christlichen Soziallehre, findet.
Was ist konservativ? Konservativ ist ja kein Menschenbild, sondern konservativ ist eher eine Haltungsfrage, die sehr in der Persönlichkeit von Menschen liegt. Und es schließt sich nicht aus, christlich-sozial zu denken und konservativ zu leben. Das ist richtig.
Politisch organisieren sich die Christlich-Sozialen zunächst in der noch vom Arbeiterbischof von Ketteler mitbegründeten Zentrumspartei und 70 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, schließlich in der CDU, die ihre Anhänger nicht mehr nur aus katholischen Milieus rekrutiert. Eines der prominentesten Gesichter vom Arbeitnehmerflügel der Partei ist der langjährige Arbeitsminister unter Helmut Kohl, Norbert Blüm.
Das ist die paradoxe Situation. Die christliche Soziallehre hatte noch nie so viele Chancen wie in dieser Zeit. Ihre großen Konkurrenten, der Sozialismus wie der Kapitalismus, die hatten 100 Jahre Zeit, zu zeigen, was sie können. Überall nur Trümmer.
Für den nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sind die Prinzipien der Soziallehre zeitlos. Dazu gehört für ihn, den Menschen so viel Eigenverantwortung zu belassen wie möglich und ihnen so viel Solidarität zukommen zu lassen, wie sie benötigen. Schließlich sei bis heute noch nicht selbstverständlich, was bereits Bischof von Ketteler forderte.
Er war eigentlich der erste große Kirchenführer, der die Arbeiterfrage mit Rechtsansprüchen verbunden hat. Dass jemand formuliert hat, dass es nicht darauf ankommt, dass wir wohltätig sind, sondern dass Menschen eben Rechtsansprüche haben, dass sie sich dafür nicht entschuldigen müssen, wenn sie eine Leistung in Anspruch nehmen, sondern dass sie ihnen zusteht. Das ist ja eine Denke, die wenigstens zu damaligen Zeiten nicht überall verbreitet war und auch bis heute ja nicht überall verbreitet ist.
Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, mit einer Würdigung des Arbeiterbischofs von Ketteler als Vordenker einer konservativen Soziallehre. Das war ein Beitrag von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Alle 5 Folgen unserer Reihe Marx und seine Konkurrenz können Sie, wenn Sie mögen, im Internet nachhören, zu finden auf unserer Website unter ndr.de/info. Und jetzt zur Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren am 14. Mai 1948. Eine erste Feier dazu hat es ja schon gegeben, terminiert nach dem jüdischen Kalender. Die zweite Feier wird in 2 Wochen folgen, auch mit politischen Implikationen. Zu diesem Termin soll ja die Botschaft der USA offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden. Eine höchst umstrittene Entscheidung, denn der politische Status Jerusalems ist längst nicht geklärt. Aber was ist überhaupt schon geklärt in dieser Region, die seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt? Schon die jüdische Einwanderung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts führte zu Konflikten mit der einheimischen palästinensischen Bevölkerung. Beide Völker reklamieren eben, und beide mit Recht, uralte Ansprüche auf ungefähr dasselbe Land. Dieser Konflikt musste dann weiter eskalieren, als vor 70 Jahren ganz offiziell ein jüdischer Staat gegründet wurde. Ein halbes Jahr zuvor hatten die Vereinten Nationen noch versucht, eine friedliche Lösung auf den Weg zu bringen.
You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
29. November 1947. Die UN-Vollversammlung stimmt über Resolution 181 ab, den Teilungsplan für Palästina.
Brazil, yes. Belarus, yes. Iran, no. Irak, no.
Der Plan sieht die Auflösung des britischen Mandatsgebietes und die Schaffung von 2 Staaten vor, einem jüdischen und einem arabischen.
United Kingdom, abstain. The United States, yes.
37 UN-Mitglieder stimmen dafür, 13 dagegen, darunter 6 arabische Länder. Die Weichen sind gestellt für die Gründung Israels und auch für den ersten Krieg um das Existenzrecht des jüdischen Staates. Die arabischen Länder und auch die arabische Bevölkerung im Mandatsgebiet lehnen die Gründung ab. Schon am Tag nach der Annahme des Teilungsplanes brechen Kämpfe zwischen arabischen Milizen und bewaffneten jüdischen Verbänden aus. Sie können weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen. Dass ein Krieg gegen die arabischen Nachbarländer folgen wird, ist damals bereits absehbar. Sie hatten damit gedroht und im Mai 1948 machte der spätere irakische Premierminister Mohammed Jamali die arabische Position erneut vor den Vereinten Nationen deutlich.
The Arab States cannot tolerate.
Die arabischen Staaten können diesen Bruch in ihrer Einheit und diese Bedrohung ihrer politischen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit nicht dulden. Sie haben ein entscheidendes Mitspracherecht in allen Angelegenheiten, die ihre regionalen Interessen berühren. Deswegen widersetzen sie sich der Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina, heute oder zu jedem anderen Zeitpunkt in der Zukunft. Wenige Tage später ist es dann soweit. 14. Mai 1948, Tel Aviv. David Ben-Gurion steht unter einem Bild von Theodor Herzl, dem Gründer der zionistischen Bewegung. Ben-Gurion spricht zu seinem Volk und zur ganzen Welt. Stunden bevor um Mitternacht das britische Mandat für Palästina ausläuft, verkündet Ben-Gurion die Gründung eines jüdischen Staates. Er spricht vom natürlichen und historischen Recht seines Volkes und er beruft sich auf den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen. Israel ist gegründet.
Das war ein Zeichen für Selbstbestimmung, nationale Selbstbestimmung von Juden, die gab es und die führte zur Gründung des Staates.
Sagt der israelische Historiker Moshe Zimmermann.
1948 war es ein Akt der Befreiung, war es ein Akt der Reaktion auf die Shoah und auf das, was man Geschichte der Verfolgung immer darstellt.
Als Ben-Gurion die Unabhängigkeit ausruft, weiß er, was folgen wird. Am 15. Mai, kurz nach 0 Uhr, erklären Ägypten, Syrien, Transjordanien, der Libanon und der Irak den Krieg. Und kurz danach marschieren erste arabische Truppen in das ehemalige Mandatsgebiet ein. Militärisch sind die Angreifer im Vorteil. In dieser Situation wendet sich David Ben-Gurion in einer Radioansprache an die US-Amerikaner. Wir sind in großer Gefahr, sagt er. Während ich spreche, greifen feindliche Flugzeuge Tel Aviv an.
Now we are facing great dangers. At the time when I'm speaking, Tel Aviv is being bombed by hostile planes.
Die arabischen Verbände sind zunächst auf dem Vormarsch. Sie schneiden den jüdischen Westteil Jerusalems vom Nachschub ab. Dort lebt zu diesem Zeitpunkt auch die Familie des heutigen Historikers Moshe Zimmermann. Er ist damals 4 Jahre alt.
Erinnern kann ich mich an die Belagerung von Jerusalem, dass wir nur einmal im Tag oder in 2 Tage einen Kanister mit Wasser holen konnten, weil es kein Wasser gegeben hat, dass wir unter Beschuss kamen. Und ich kann mich auch erinnern, dass 2 Mörsergranaten auf dem Dach bei uns landeten.
Die Kämpfe dauern zunächst bis zum 11. Juni. Dann greift ein Waffenstillstand, der aber nur wenige Wochen hält, bevor die Gefechte für 10 Tage wieder aufflammen. Die arabischen Kriegsparteien geraten militärisch in die Defensive und es kommt zu einer weiteren Waffenruhe von Mitte Juli bis Mitte Oktober 1948. Israel gelingt es in dieser Zeit, seine Streitkräfte mit frischen Truppen und zusätzlichen schweren Waffen zu verstärken. Die arabischen Staaten können ein von den Vereinten Nationen verhängtes Waffenembargo nicht umgehen. Die Einheiten leiden überwiegend unter Nachschubmangel und die Mitgliedsländer der Arabischen Allianz verfolgen unterschiedliche Ziele. Nachdem die Kämpfe im Oktober 1948 wieder ausbrechen, können sich die israelischen Einheiten durchsetzen. Sie schlagen zunächst das ägyptische Expeditionskorps und dringen bis zur Sinai-Halbinsel und bis zum Roten Meer vor. Der junge Staat geht eindeutig als Sieger aus dem Krieg hervor. Mit den arabischen Nachbarländern werden Waffenstillstandsverträge abgeschlossen. Im Vergleich zum UN-Teilungsplan gelingt es Israel, sein Staatsgebiet um rund 1/3 zu vergrößern. Rund 700.000 Palästinenser fliehen vor den Kämpfen oder werden vertrieben. Der jüdische Staat hat den ersten Krieg um seine Existenz gewonnen. Weitere sollen folgen.
Die Gründung Israels vor 70 Jahren und ihre Folgen, das war ein Rückblick von Tim Aßmann aus unserem Studio in Tel Aviv. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.